Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Die Johanna hat das gerade schon gesagt. Wir starten heute hinein in eine ganz neue Serie von Predigten, in eine neue Predigtreihe, die soll heißen Hoffnung. Hoffnung, und es geht in dieser Reihe darum, wie ich, wie du ganz konkret durch das Ausleben des Evangeliums Licht in dieser Welt sein kannst, wie du ein strahlendes Licht in deinem Umfeld sein kannst. Wenn du so in die Welt hineinschaust um dich herum, dann wirst du merken, dass die Welt ziemlich genial gemacht ist, ja, ziemlich schön ist. Es gibt so viel zu bestaunen, so viel zu betasten um uns herum, und unser Auge kann sich oft gar nicht satt sehen an den Dingen, ja, die da sind. Ab und zu sitze ich zu Hause vorm Fernseher mit meiner älteren Tochter, mit der Naomi, und wir schauen uns zusammen auf YouTube so eine Wissenssendung an. Anna und die wilden Tiere heißt die. Ja, vielleicht ein paar Eltern, die auch so Kindergartenkinder haben, die kennen die. Die ist pädagogisch ziemlich cool aufgemacht. Und genau, wenn wir die zusammen anschauen, staunen wir darüber, wie schön, wie vielfältig, wie bunt unsere Welt ist. Und die Naomi, die kriegt sich manchmal dann nicht ein, ja, wenn sie irgendwie miterlebt, wie einfach irgendwie die Tiere unter Wasser Purzelbäume schlagen, und freut sich einfach mit. Und ich denke mir oft dabei, wie schön ist es eigentlich, diese Welt mit Kinderaugen zu betrachten. Ja, für mich ist vieles davon schon ziemlich normal geworden. Und so oft schweifen die Gedanken dann über all das Schöne, was da ist, so schnell auch wieder hinweg. Weil offensichtlich in unserer Welt so viel so kaputt ist. Manchmal lassen uns die Nachrichten den Kopf schütteln. Ja? Menschen verletzen Menschen, Staaten bekriegen andere Staaten, Völker machen andere Völker nieder. Und eigentlich ist das nur so die traurige Spitze des Eisbergs, weil hinter jedem Konflikt, hinter jeder Krise stecken oft tausende einzelnen Geschichten dahinter. Und ich denke mir, so oft brauchen wir eigentlich gar nicht so weit auch in die Welt hineingucken, sondern oft ist es uns in unserem Alltag ja so nahe, auch was irgendwie an Schicksalen da ist. In unseren eigenen Familien, bei unseren Nachbarn, bei unseren Freunden, bei unseren Arbeitskollegen. Und manche Menschen schreien irgendwie so Mut und das, was sie kaputt macht, laut in die Welt hinaus. Andere wiederum erleiden so still vor sich hin und tun keinen Pieps. Und vielleicht bist du auch in deinem Leben gerade mit irgendwie so einer Traurigkeit, mit irgendeiner verzweifelnden Situation konfrontiert, die echt erstmal hoffnungslos erscheint. Und wahrscheinlich hast du auch schon öfters probiert, irgendwas in dieser Welt dagegen zu tun. Ja, vielleicht hast du schon tolle Erfahrungen gemacht und gemerkt, okay, das funktioniert, wenn ich mich einsetze und es verändert sich was. Vielleicht bist du aber auch an einem Punkt gerade in deinem Leben, wo du denkst, ich glaube gar nicht mehr so an eine hoffnungsvolle Zukunft. Und ich bin überzeugt davon, es braucht Hoffnungsträger in dieser Welt, die immer wieder neue Hoffnung in ihr Umfeld hineintragen. Und ganz egal, wo du jetzt gerade stehst, ob du sagst, ich lebe das sowieso schon oder ich werde da nie hinkommen oder ich möchte einfach einen konkreten Schritt weitergehen in Zukunft, das wollen wir uns zusammen in dieser Predigtreihe angucken. Wie geht das denn, dass wir Schritt für Schritt mehr zu Hoffnungsträgern in unserem Leben werden? Ich bin davon überzeugt, die Welt ist erstmal in einem hoffnungslosen Zustand, und sie braucht dringend Hoffnung. Aber wie sind wir da eigentlich hingekommen? Wie ist unsere Welt zu so einem hoffnungslosen Ort geworden? Ganz am Anfang, direkt auf der ersten Seite der Bibel, beschreibt Gott, dass die Welt perfekt geschaffen wurde. Am Anfang war alles schwarz, ein Nichts, nichts als nichts, alles dunkel, alles schwarz. Und Gott kommt hinein
und er spricht ein Wort und er formt und aus nichts werden Farben. Und alles, was du mit deinem Auge heute sehen kannst, ist durch ein Wort eines Schöpfers entstanden. Zuerst die Berge und die Hügel, die Täler, die da sind. Danach macht Gott die Natur, bringt Wasser auf diese Welt, bringt Pflanzen, bringt Tiere. Er spricht und es wird. Es wird kunterbunt. Davor war es ruhig. Nichts war zu hören und plötzlich ist die Welt erfüllt von Farben und von Stimmen, die wunderbar sind. Aber irgendwie war die Schöpfung noch nicht fertig. Irgendwie hat noch was gefehlt. Das Sahnehäubchen war noch nicht oben drauf gesetzt. Und Gott, es ist, als ob er den Pauseknopf drückt und die Welt ist geschaffen und er sich zurücklehnt und kurz abwartet. Und dann diese Worte spricht, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde uns ähnlich. Und er nimmt den Erdboden, den er gerade auch selber geschaffen hat, und formt aus diesem Erdboden den ersten Menschen. Und er setzt ihn auf diese Erde. Und dann formt er daraus auch noch die Frau und sagt, und nun lebt ihr auf dieser wunderbaren Erde. Und er hat sie gesetzt in ein Land in absoluter Glückseligkeit. Das Land, das Gott selbst für die ersten Menschen vorbereitet und geschaffen hat. Die Bibel nennt es Eden, den Garten Eden, das Land Eden. Bedeutet ins Deutsche übersetzt eigentlich das Land des Glücks, Glücksland, Wonneland. Und es war in diesem Land nichts, was gefehlt hat. Mann und Frau, sie waren in perfekter Gemeinschaft zusammen, ja, so wie ein ewig andauernder Urlaub, nur von Herrlichkeit umgeben. Und das Wichtigste war aber, Gott selbst, er lebte in ganz enger Gemeinschaft mit dem Menschen. Die Bibel beschreibt uns, jeden Abend kam Gott dorthin in diesen Garten Eden und er ist mit seinen Menschen zusammen spazieren gegangen, in einem Abendspaziergang. Und hat sich mit ihnen unterhalten. Und es gab eigentlich nichts, was sich die ersten Menschen dort noch erhoffen konnten. Alles, wonach sie eine Sehnsucht gehabt haben könnten, war da. Sie waren so in enger Vertrautheit miteinander und auch mit Gott. Und dieser Zustand ganz am Anfang war eigentlich für die Ewigkeit gedacht. Ja, so hat Gott das Paradies geschaffen, ne? Diesen Garten Eden, ne? Und wollte, dass es so bestehen bleibt. Dann kam aber ein Einschnitt. Ja. Die Tage, die Menschen freuten sich ihres Lebens und waren glücklich, waren erfüllt. Aber dann kam ein hinterlistiges Wesen in diesen Garten hinein. Die Bibel beschreibt es als Satan in Form einer Schlange. Und diese Schlange umschmeichelt die Menschen das allererste Mal und es kommen Gedanken in den Menschen auf, die noch nie da waren, Gedanken des Zweifels in ihren Herzen. Und Satan macht das ganz perfide und er dreht die Wahrheit um, dass die Menschen eigentlich alles im Garten benutzen dürfen, bis auf einen einzigen Baum. Und Satan, er fragt genau das Gegenteil. Er fragt sie, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem dieser Bäume essen dürft? Und dieses Gespräch nimmt seinen Lauf. Die Menschen, sie lassen sich verlocken, weil diese Früchte so attraktiv erscheinen. Sie beißen dort hinein und durch diesen Biss in diese Frucht kommt Krankheit, Mord, Totschlag und eigentlich alles Böse in diese Welt hinein, was davor nicht da war. Was haben Adam und Eva da gemacht? Oder hätten sie das mal nicht gemacht, dann wären wir heute noch im Garten Eden. Schlagartig war die perfekt geschaffene Welt von Gott nicht mehr das, was sie einst war. Die Beziehung zwischen Mann und Frau war zerstört, war echt ein Vertrauensbruch dort entstanden. Und ganz besonders lag die Beziehung zwischen Gott und Mensch in einem Trümmerhaufen. Ja, wir leben heute eigentlich nur noch auf den Trümmern dieses Paradieses. Das, was den Menschen einst Sinn und Ziel gegeben hatte, es war kaputt gegangen. Und es schien erstmal so, als ob das das Ende der Geschichte war. Dabei hatte alles so super und perfekt angefangen. Und dieses Böse, das brachte in den Menschen ein Gefühl hervor, was sie davor gar nicht kannten. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Es war keine Hoffnung mehr da. Aber wie ging es dann weiter in dieser Welt? Die ersten Menschen, sie sahen ihrem Schicksal in die Augen. Ja? Was blieb ihnen auch anderes übrig? Sie gründeten eine Familie. Und aus Adam und Eva entstanden als Nachkommen als erstes Kain und Abel. Und auch in diesen beiden, in der nächsten Generation, lebte dieses Böse weiter. Konnte nicht ausgelöscht werden, nur weil die nächste Generation entstand. Kain erschlug seinen Bruder Abel. Und das war der erste Mord der Menschheitsgeschichte. Ganz viele weitere sollten noch folgen. Und Gott, der Schöpfer, so wird uns das beschrieben, er war traurig über dieses vergossene Blut. Und er schickte Kain in das Land Not. Ja, ein Land, wo große Not herrschte. Auch das kann man am besten ins Deutsche übersetzen, wenn man sagt, das ist das Land der Heimatlosigkeit. Und dieses Land Not, es war eigentlich das komplette Gegenteil von Eden. Die Menschen dort, sie waren getrennt von Gott und sie lebten irgendwie erstmal distanziert auf dieser Erde miteinander. Und die weiteren Seiten der Bibel beschreiben dann, wie sich dieses Böse einfach ausgebreitet hat auf der ganzen Erde. Und für mich ist das ein Zeichen dafür, dass wir ganz am Anfang festhalten können, dass die Hoffnungslosigkeit ihren Ursprung eigentlich darin hat, dass die Menschen sich entfremdet haben von ihrem Gott. Aber dann kam er, der große Hoffnungsbote. Gott, er sah von Anfang an die Menschen auf dieser Erde, die er so sehr geliebt hat. Und er tat was dagegen. Und der Verlauf der Bibelgeschichte zeigt dann, wie Gott in einem unglaublichen Rettungsversuch alles dafür gegeben hat, die Menschen wieder mit sich selbst zu versöhnen. Immer wieder schickt er Richter, schickt er Propheten, schickt er Könige, um das Böse auf dieser Erde zurückzudrängen und die Menschen zurück in eine Beziehung zu ihm selbst zu bringen. Aber das Böse auf dieser Welt, es war zu stark, als dass man es einfach irgendwie so regulieren könnte. Gott ließ sich nicht davon abbringen, die Menschheit wieder mit sich zu versöhnen. Und die Bibel spricht immer und immer wieder davon, dass es einen Hoffnungsboten gibt, der in Zukunft kommen wird, um diese Welt wieder mit sich zu versöhnen. Und der Prophet Jesaja, er spricht das dann in einem Moment prophetisch aus und spricht über die Zukunft folgende Worte aus, indem er sagt, in Jesaja 52, Vers 7, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu, jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott, herrscht jetzt als König. Nun, wem gehören diese Füße, die Freude und Frieden und Rettung bringen? Wer ist dieser Hoffnungsbote? Der weitere Teil der Bibel deutet immer wieder auf diesen einen Friedensboten hin. Und Jesus selber, als er dann auftritt, er bringt es auf den Punkt, in dem ganz am Anfang des Neuen Testaments er selbst folgende Worte ausspricht im Lukas-Evangelium, Lukas 4, und sagt, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, um den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich Freiheit bringen und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Und ich glaube, wenn ich mich so hineinversetze in die Zuhörer, die damals diese Worte aus Jesu Mund gehört haben, für die muss es geklungen haben wie wunderschöne Musik. Hey, seit Tausenden von Jahren haben sie auf diesen Moment gewartet. Haben sie auf diesen Hoffnungsboten gewartet, der immer wieder im Alten Testament angekündigt wird. Und Jesus, er kommt zu ihnen und sagt, ihr seid jetzt in der Situation, dass ihr am Ziel angekommen seid. Ja, das Umherstreifen im Land Not, im Land der Heimatlosigkeit, das hat mit meinem Kommen jetzt ein Ende. Und ich bin gekommen auf diese Erde eigentlich, um alles Böse zu bekämpfen und zu vernichten. Wie konnte das funktionieren? Wie konnte Jesus das überhaupt vollbringen? Die Bibel sagt es sehr pointiert an einer Stelle mit der Bezeichnung, als die Zeit erfüllt war. Ja, als Gott dachte, jetzt ist die Zeit erfüllt. Als die Zeit erfüllt war, ließ er zu, dass Jesus qualvoll und auf grausame Art und Weise von den Römern an ein Holzkreuz genagelt wurde. Und der ganze Kosmos hielt in diesem Moment den Atem an. Ja, alles stand still, als der Schuldlose, der Hoffnungsbote für alle anderen Menschen auf dieser Welt sein Leben stellvertretend gibt. Und es scheint so, als ob in diesem Moment die Macht des Bösen eigentlich triumphiert. Als aber 3 Tage später die Sonne wieder aufgeht, wird klar, die Welt wird jetzt nie wieder so sein, wie sie davor war. Weil durch Jesu Kommen, durch sein Sterben und durch sein Auferstehen die Macht des Bösen ein für alle Mal gebrochen ist. Alles, was am Anfang schön gedacht war, aber doch kaputt gegangen war, es kann nun wieder heil werden, nun wieder hergestellt werden. Die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, zwischen Stamm und Stamm, zwischen Volk und Volk. Aber das Wichtigste, was eigentlich daraus entsteht, ist, dass jeder Mensch wieder eine gesunde, eine hergestellte Beziehung zu seinem Schöpfer haben kann. Eine neue Menschheit ist entstanden in diesem Augenblick. Und so kommt nun kein Happy End, ja, sondern eigentlich ist das erst der Anfang der ganzen Geschichte. Die Auferstehung von Jesus ist nicht irgendwie jetzt das Ende und Jesus lebte glücklich bis ans Ende aller Tage weiter, sondern Jesus beauftragte in diesem Moment seine Nachfolger, seine Jünger in seine Fußstapfen zu steigen und dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat und wirklich Hoffnung in diese Welt hineinzutragen. Sie wurden zu seinen Nachfolgern. Und eigentlich gehört es von Anfang an zu jedem Nachfolger dazu, dass er nicht für sich selber lebt, sondern dass er das, was er als Hoffnung erkannt hat, auch wieder an die nächste Generation weiterträgt, auch wieder an die Menschen in seinem Umfeld weitergibt. Und so ging es die letzten 2000 Jahre. Sonst hätte wahrscheinlich auch uns alle heute das Evangelium nicht erreicht, wenn nicht Menschen zwischen Jesus und uns gewesen wären, die es immer und immer wieder kontinuierlich weitergetragen hätten. Auch die Freunde von Jesus, sie wurden älter, auch sie starben, aber die Hoffnungsbotschaft, sie wurde weitergetragen, unaufhörlich. Paulus war ein guter Freund von Jesus und er war ein Hoffnungsträger in dieser Welt wie kaum jemand anders. Ja, seine Briefe, sie beeinflussen bis heute noch so viele Menschen auf dieser Erde und irgendwann hat er an eine Gemeinde im alten Ephesus in der heutigen Türkei mal geschrieben, in Epheser 6, Vers 15, bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Und seit jeher haben das Menschen gemacht, dass sie diese Botschaft weitergetragen haben in ihr Umfeld hinein, die Hoffnungsbotschaft weitergegeben haben. Und das Spannende ist, dass Paulus hier nicht irgendwie eine Armee von Robotern vor Augen hatte, die das machen, ja, die alle gleich aussehen, die das alle auf die gleiche Art und Weise tun, sondern ich bin überzeugt davon, so unterschiedlich wie wir alle sind, verkündigen wir auch alle diese Hoffnungsbotschaft an Menschen in unserem Umfeld. Und ich finde das so eine große Befreiung auch zu wissen. Ich brauche gar nicht gucken, wie macht irgendjemand anders das neben mir, sondern ich kann das auf meine Art und Weise so tun, dass Menschen in meinem Umfeld mit dieser Hoffnungsbotschaft in Berührung kommen. Auch Paulus selbst, er durfte das ganz am Anfang so erleben. Ist eigentlich so neben sich groß geworden, im Schatten einer ganz großen Persönlichkeit in der Kirchengeschichte, neben Petrus. Petrus war einer der engsten Freunde von Jesus, ja, der nie die Klappe halten konnte, der immer ausgesprochen hat, was ihm so in den Sinn kam. Ist Jesus auf Schritt und Tritt gefolgt und hat sich viele Fehltritte auch erlaubt. Und trotzdem hat Jesus ihn immer wieder aufgerichtet und ihn sogar zum Chef der ersten Kirchengemeinde gemacht. Und Petrus hatte einen ganz konkreten Auftrag, den Menschen in Jerusalem Hoffnung zu bringen. Den Menschen in Jerusalem, die Juden sind, diese Hoffnung weiterzugeben. Und Paulus, er hat gar nicht versucht, erst in dieses Spielfeld von Petrus hineinzukommen, sondern er hat einen ganz eigenen Auftrag bekommen. Er sollte genau das Gegenteil zu tun. Er sollte zu all den Menschen Hoffnung bringen, die keine Juden waren. Sie hatten genau den gleichen Auftrag, Hoffnung zu anderen Menschen zu bringen, aber sie hatten jeder sein eigenes Spielfeld. Und das ist für mich eine ganz große Frage, die, finde ich, jetzt auch für uns so im Raum steht. Ja, wenn ich Jesus nachfolge und er mich berufen hat, in seinen Fußspuren zu wandeln, dann darf ich mich fragen, hey, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ja, wo ist mein Spielfeld? Wo möchte Gott mich eigentlich gebrauchen in meinem Leben, um für andere Menschen ein echter Hoffnungsträger zu sein? Für manche Menschen ist es das Naheliegendste, das direkt in ihrer Familie zu tun und zu sagen, mein Partner, meine Kinder, meine Eltern, meine erweiterte Familie, ich gucke, wo gibt es da hoffnungslose Situationen, wo ich Hoffnung hineinbringen kann. Vielleicht ist es bei dir aber auch was ganz anderes und es ist dein beruflicher Kontext, es ist deine Nachbarschaft, es sind deine Sportkollegen oder sonst wer. Und du kannst dich fragen, ja, wo sind dort Menschen, denen ich echt was weitergeben kann? Ja, wo lebt vielleicht in meiner Straße eine Person, die einsam und verzweifelt ist und für die ich jetzt ein echter Hoffnungsträger sein kann? Dein direktes Umfeld, es braucht dringend Hoffnung. Aber wo ist dein Spielfeld? Und ich finde es so wichtig, das irgendwie auch konkret benennen zu können. Denn Gott, er hat dich berufen, ein Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. Aber wo fange ich an? Denn hey, so schnell lasse ich mich irgendwie von dem großen Leid, was überall auf dieser Welt ist, doch übermannen. Die ganze Welt bräuchte eigentlich Hoffnung, oder? Ja, stimmt, aber ist schwer, der ganzen Welt auf einmal zu helfen. Und deswegen verstehe ich die Bibel so immer wieder, wenn ich sie lese, dass sie mich regelrecht dazu auffordert, konkrete Schritte zu tun und zu gucken, okay, wo ist denn jetzt mein Bereich, in dem ich Einfluss nehmen kann? Und je mehr mein Umfeld ein Gesicht hat, bin ich überzeugt, desto mehr wird mein Herz auch dafür schlagen. Und wenn ich mich darauf einlasse, auch die Geschichten von den Menschen um mich herum zu hören und ihr Leid mitteile, dann kann ich irgendwann gar nicht mehr anders, als ein Hoffnungsträger zu sein, weil ich ja als Christ in jede Situation, in die ich hineingehe, Gott selber auch mitbringe, weil er in mir lebt. So viele Menschen in unserer direkten Umgebung, sie brauchen Hoffnung, weil sie in diesem Land der Hoffnungslosigkeit leben, in diesem Land Not. Und Jesus selbst, er ist gekommen, um uns alle wieder zu sich nach Hause zurückzubringen. Das war der Grund seines Kommens, uns wieder zu versöhnen mit dem himmlischen Vater. Und er möchte jeden einzelnen von uns dazu gebrauchen. Und so lade ich dich dazu ein. Hab den Mut und geh los und werd solch ein Hoffnungsträger in deinem Umfeld. Und ich möchte gerne all diese Dinge jetzt gemeinsam in dem Gebet noch bündeln und vor Gott bringen und vor ihm aussprechen. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du unsere Welt so schön geschaffen hast, dass sich unsere Augen oft gar nicht satt sehen können an dem Schönen, was da ist. Ich danke dir dafür, dass du uns dieses Privileg gibst, auf so einer schönen Erde zu leben. Und es tut mir leid, wo wir dazu beigetragen haben, dass unsere Erde kaputt geht und zerstört wird und all die Schönheit manchmal gar nicht mehr sichtbar ist, die du einst ins Leben gerufen hast. Ich danke dir auch dafür, dass du uns hier auf dieser Erde nicht hoffnungslos zurückgelassen hast, sondern uns die Hoffnung in Person, Jesus selbst, geschickt hast. Hoffnung ist möglich und ich danke dir dafür, dass wir mit dir, Jesus Christus, selbst in Beziehung leben können. Ich danke dir, dass du unsere Herzen immer wieder neu voll machst mit dem, was im Leben wirklich zählt. Und ich danke dir auch dafür, dass du diesen Plan, Hoffnung weiterzugeben, durch Menschen auf dieser Erde ausführst. Und dass wir alle durch andere Menschen, die uns davon erzählt haben, mit dir in Berührung gekommen bist. Und genauso wollen wir dich auch bitten, dass du uns gebrauchst, dass du uns zeigst, wo unser Spielfeld in unserem Leben ist, in dem wir aktiv werden können, in dem wir was tun können und Menschen deine Hoffnung bringen können. Statte uns da mit allem aus, was wir dafür brauchen und lass uns echt zu solchen Hoffnungsträgern in unserem Umfeld werden, die das auf ihre eigene Art und Weise tun. Danke, dass du in uns lebst und uns durch deinen Heiligen Geist alles geben wirst, was wir dafür auch brauchen. In Jesu Namen beten wir zu dir und erwarten, dass du das tun wirst. Amen.